SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ralf Hecht. Guten Abend. Da hat die von Islamisten angeführte Opposition in Syrien also den Langzeitherrscher Assad verjagt. Und während sich die meisten Menschen nun fragen, was das heißt und was da kommt, machen andere die Diskussion auf, wie schnell denn nun die bei uns gestrandeten syrischen Flüchtlinge zurückkehren sollen. Und ja, es kann natürlich was mit Wahlkampf zu tun haben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge setzt die entsprechenden Asylverfahren auch aus, weil man die Situation in Syrien derzeit nicht einschätzen könne. Die Sprecherin des Innenministeriums, Sonja Kock, betont aber:
Also das heißt, die Asylentscheidungen sind nicht erledigt, sondern sie werden erstmal quasi im Stapel nach unten sortiert und andere Asylentscheidungen vorgezogen.
Und auch in Brüssel ist man noch ziemlich zurückhaltend. So berichtet es unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
Die EU hat noch keine Kontakte zur islamistischen HTS aufgenommen. Das erklärte ein Kommissionssprecher am Mittag auf die Frage, wie man in Brüssel denn nun die Gruppe bewertet, die den syrischen Diktator Assad gestürzt hat. In Brüssel gibt man sich vorsichtig. Wir stehen an der Seite aller Syrer, die jetzt auf eine bessere Zukunft hoffen. Das ist die offizielle Antwort der EU-Kommission. Aber man fügt auch hinzu, dass viele Syrer sich Sorgen machen über die Zukunft. Brüssel sieht Chancen und Risiken, und zu den Risiken gehört die Zukunft der Minderheiten im Land. Christen, Kurden und andere Minderheiten müssen von den neuen politischen Kräften in Syrien geschützt werden, das fordert die EU. Die Kommission warnt auch vor übereilten Änderungen der Politik gegenüber syrischen Flüchtlingen. Viel zu früh ist es aus Sicht der Kommission, jetzt schon über eine Aufweichung oder sogar Abschaffung des Schutzstatus für Syrer zu debattieren. Dazu müsse sich die Lage in Syrien erstmal stabilisieren, heißt es. Alles andere sei nichts als Spekulation.
Anderer Ort, anderer Krieg. Als der Kanzler in der vergangenen Woche in Kiew war, fanden das viele in der Union nicht gut und beklagten, dass da Wahlkampf gemacht würde. Heute ist Kanzlerkandidat Merz in Kiew und hat dort sein Versprechen erneuert. Mit ihm als Kanzler würden Taurus-Marschflugkörper geliefert. Ein Schelm. Und so. Aus Kiew berichtet Andrea Beer.
Selenskyj dankte Deutschland für die finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung, die bisher 37 Milliarden Euro betragen habe. Damit sei Berlin der zweitgrößte Geber nach den USA. Der Präsident sagte, es sei wichtig, dass die Unterstützung weitergehe. Sein Land brauche weitreichende Waffen wie Attacams, Storm Shadow, Scalp und den deutschen Marschflugkörper Taurus. Er betonte zudem, die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien wie eine Einladung in die NATO. Selenskyj kenne seine Position zum Taurus, so Friedrich Merz. Daran habe sich nichts geändert. Man müsse alles tun, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen, ohne Einschränkung. Und alles tun, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Mit der Begrenzung der Waffenreichweiten zwinge man die Ukraine, mit einer Hand auf dem Rücken zu kämpfen, so Merz bei gemeinsamen öffentlichen Statements in Kiew.
Südkoreas Präsident Yoon hat ein erstes Amtsenthebungsverfahren im Parlament zwar überstanden, doch die Behörden nehmen ihn weiter ins Visier. Anlass ist das kurzzeitige Ausrufen des Kriegsrechts in dem Land. Die neueste Entwicklung: Yoon darf das Land nicht mehr verlassen. Ein Vertreter des Justizministeriums teilte mit, gegen den Staatschef sei ein Ausreiseverbot verhängt worden, weil gegen ihn ermittelt werde. Bei VW gab es heute einen 4-stündigen Warnstreik als Begleitung zur neuen Tarifrunde. Wenn es da keine Annäherung gibt, dann droht ein echter Arbeitskampf. Helmut Eickhoff.
Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich beide Seiten schnell einigen. IG Metall und Volkswagen liegen weit auseinander. Die Gewerkschaft hatte vorgeschlagen, dass die Belegschaft auf Tariferhöhungen und auf Boni verzichten könnte. Das Unternehmen lehnt das ab und hat heute Morgen nochmal betont, dass die Arbeitskosten gesenkt werden müssten. Der Vorschlag der Gewerkschaft reiche nicht, es müssten weitere Einsparpotenziale gefunden werden. Die IG Metall fordert mehr Kompromissbereitschaft vom Unternehmensvorstand. Sonst wäre auch ein Abbruch der Gespräche möglich.
Nicht nur in Deutschland drohen VW-Werksschließungen, sondern auch in China, dem wichtigsten, nun aber immer mehr schwächelnden Markt. Einem Medienbericht zufolge will der Konzern dort nun ein zweites Werk verkaufen. Der Standort in Nanjing, der gemeinsam mit dem chinesischen Staatskonzern SAIC betrieben wird, stehe zur Disposition, berichtet die Wirtschaftswoche und beruft sich auf Konzernkreise. Wegen der Krise der Autobranche haben einige Konzerne gefordert, die Verschärfung der CO2-Grenzwerte auszusetzen. Der Vorstandsvorsitzende von BMW, Zipse, ist dagegen. Der Branchenzeitung Automobilwoche sagte er: Wir kennen die Ziele für 2025 seit dem Jahr 2019. Entsprechend haben wir unsere Modellpolitik ausgerichtet und die Effizienz der Antriebsstränge weiter erhöht. Wir sehen keinen Anlass, die CO2-Ziele zu verschieben. Man dürfe sich von der Debatte in Deutschland nicht irritieren lassen. Die E-Mobilität werde für die nächsten Jahre der stärkste Wachstumstreiber bleiben, so der BMW-Manager. Wenn weniger Autos gebaut werden, dann braucht es auch weniger Stahl, zum Beispiel. Zusätzlich steht auch die Stahlindustrie vor einem schwierigen Wandel. Bundeskanzler Scholz hat deshalb besonders bei den Energiekosten Hilfe versprochen. Nach einem Treffen mit Unternehmen, Betriebsräten und Gewerkschaftern der Branche teilte die Regierung mit, man wolle die Stromkosten deckeln. Wichtigstes Ziel sei es, die vielen Industriearbeitsplätze zu sichern. Lothar Lenz.
Für eine Deckelung der Netzentgelte, wie sie Olaf Scholz fordert, hat die amtierende Restkoalition aus SPD und Grünen aber keine Mehrheit mehr im Bundestag. Ein möglicher Einstieg des Bundes etwa bei Thyssen, den Olaf Scholz vor dem Treffen ins Spiel gebracht hatte, wurde bei der Runde im Kanzleramt am Vormittag offenbar nicht weiter konkretisiert. Auch für eine direkte Stützung der Stahlbranche durch Kapitalhilfen fehlt der Bundesregierung schlicht das Geld.
Fokus Südwest.
Gerade ist das Schleusentor bei der Schleuse Iffezheim am Rhein halbwegs repariert. Da fährt auf der Mosel schon wieder ein Schiff in eine geschlossene Schleuse. Nur dort ist die Situation noch schlimmer, denn es gibt keine zweite Schleusenkammer. Nach dem Schiffsunfall auf der Untermosel bei Müden ist das Schleusentor nicht mehr zu reparieren. Das sagt Andreas Franke vom Wasser- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn. Es seien beide Torflügel der Schleuse vollständig aus ihrer Verankerung gerissen und verformt worden, so Franke.
Wir haben ein Reservetor, das eigentlich für drei Schleusen vorgesehen ist. Das wird am Standort Trier gelagert. Muss aber noch aufgerüstet werden und diese Aufrüstung dauert mindestens 2 Monate. Man muss auch dazu sagen, dass sehr viel unterhalb der Schleuse beschädigt worden ist und was unter dem Wasserspiegel noch uns erwartet, wissen wir noch nicht. Zuerst muss das Untertor ausgebaut werden, dann wird die Kammer trockengelegt und dann werden wir den Rest besichtigen können.
Der wirtschaftliche Schaden ist nach Ansicht der IHK Trier noch gar nicht abzusehen. Das sagte Wilfried Ebel, der bei der IHK zuständig ist für Digitalisierung und Verkehr. Absehbar sei dagegen, dass das Vertrauen in den Schifffahrtsweg Mosel beschädigt sei, so Ebel gegenüber dem SWR.
Für uns ist natürlich jetzt das ein Szenario, vor dem wir als Befürworter des Moselschleusenausbaus schon seit vielen Jahren gewarnt haben, denn es ist halt ein sehr anfälliges System. Sie haben eine Schleusenkammer und wenn die kaputt ist, ist halt leider auch nicht allzu schnell Ersatz zu beschaffen. Aktuell heißt ja, glaube ich, bis März soll die Sperrung dauern. Das wäre natürlich fatal und wir hoffen natürlich auch, dass das Wasser- und Schifffahrtsamt da auch Wege findet, das zu verkürzen.
Seit 2019 unterstützt der Kreis Konstanz die Seenotrettungsorganisation CI mit jährlich 10.000 Euro. Die CDU-Fraktion im Konstanzer Kreistag will die finanzielle Förderung für Organisationen, die geflüchteten Menschen in Seenot helfen, künftig an Bedingungen knüpfen. Sie will, dass nur noch Organisationen unterstützt werden, die sich verpflichten, die Geretteten nach Nordafrika oder in die Türkei zurückzubringen. Entsprechend die Reaktionen. Eine Annäherung an die AfD auf dem Rücken von Flüchtlingen nannte es zum Beispiel die Linke in Konstanz.
Und dann war da noch
die Frau, die 2 Bücher verkaufte und kurz danach die Amazon-Charts anführte. Aber von Anfang an. Vicky Ball, 48, aus Colchester, hat auf einem Buchevent im Galleywood Heritage Center in Chelmsford, Sie merken, die Geschichte spielt in England, ihre 2 Bücher vorgestellt. Und auch 2 Bände verkauft. Da stimmte sie so froh, dass sie diese gute Nachricht mit der Welt teilen musste und so schrieb sie auf X, früher Twitter, sold 2 books. Und wie toll das sei, weil sie bei anderen Veranstaltungen gar nichts verkauft habe. Vielleicht hat der X-Algorithmus sie dann mit Elon Musk oder Donald Trump verwechselt. Auf jeden Fall ging der Post ab wie Schmidts Katze. Fast 25 Millionen Mal wurde er angeschaut und mehr als 745.000 Mal meinte irgendwer das zu mögen. Soweit so Social Media. Aber dann schrieben die Menschen ihr aus Salt Lake City, aus Columbia oder Belgien, dass sie eines ihrer Bücher gekauft haben. Und bald konnte die stolze Autorin überglücklich einen Screenshot posten, der eines der Bücher als Nummer 1 in einem US-Amazon-Chart zeigt. Schön für sie. Und was lernen wir daraus? Verkaufscharts können wohl auch Mitleidscharts sein oder aber, ach, da habe ich was verwechselt, Algorithmuscharts. Auf jeden Fall nichts, was man verwenden sollte, um die Weihnachtsgeschenke auszusuchen. Außer, nein.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.